Die Büros unten, die sehen ja aus wie ein Gesellenstück vom Sargschreiner. Und damit herzlich willkommen zur achten Episode unseres Podcasts. Die achte Episode, die hoffentlich nicht aussieht wie ein Gesellenstück vom Sargschreiner. Servus, was geht?
Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Mir geht's überragend. Ich bin sehr gehypt. Auf jetzt.
Wir haben einige spannende Themen heute wieder.
Ja.
Talking about Sargschreiner. Nachtrag zur letzten Folge.
Ich meine, ich trage ja bekanntermaßen auch Kindersäcke, weil meine Füße so groß sind, ne? Nee. Es geht. Ja, genau. Es geht um den Versuch mit den Kindern, um die Ursprache herauszufinden, die ich das letzte Mal angeteasert habe. Und da ist in der kurzen Nachrecherche herausgekommen, also es gab nicht nur einen mit der Idee, es gab ein paar mehrere Leute. Die Versuche heißen generell Kaspar-Hauser-Versuche, benannt nach einem dann zumindest so genannt wordenen Kaspar Hauser. Das ist ein, ich glaube, eher jugendlicher Junge, der plötzlich aufgetaucht ist. Keiner weiß woher. Die Theorie ist, dass er in einem Kerker gefangen gehalten worden ist. Schwere Sozialisierungsstörung in die ganze Richtung. Auf jeden Fall halt in größtenteils in Isolation gelebt. Ein Kaspar-Hauser-Versuch ist prinzipiell erstmal das Aufziehen von Jungtieren oder halt auch mit Menschen unter größtmöglichem Reizentzug. Genau. Und eben auf die Geschichte, auf die ich hinaus wollte, das war die von dem Franziskanermönch, jetzt muss ich kurz den Namen nochmal lesen, Salimbene von Parma. Der war nicht der Erste. Der davor fand ich auch ganz interessant. Laut einer Geschichte von Herodot, das war hat ein Pharao, Psamentich, der Erste, was weiß ich, der wollte die Ursprache herausfinden und der war sich von vornherein schon relativ sicher, dass das Hebräisch ist. Hat dann einem Hirten zwei neugeborene Kinder gegeben und gesagt: Ja, bitte so aufziehen, dass die niemals ein gesprochenes Wort hören. Und nach ein paar Jahren konnten die dann plötzlich, wie heißt, Phrygisch. Dementsprechend war dann anscheinend Phrygisch plötzlich die Sprache oder die Ursprache. Später hat es dann nochmal ein Großmogul Jalaluddin Muhammad Akbar durchgeführt. Da kam, der hat dann, ja, total geil. Der hat Kinder auf eine einsame Insel geschickt. Und als die Kinder zurückkamen, konnten die beide perfekt Hebräisch. Dementsprechend ist da Hebräisch auf jeden Fall die älteste
War
Sprache
das dieses
jemals.
Temptation Island?
Ja, genau. Hebräisch ist ja auch die Sprache der Verführung. Ne? Die
Ja,
Verführung haben gar
klar.
nichts. Nee, und noch um kurz auf das hinauszukommen, worauf ich hinaus wollte, eben von diesem Salimbene von Parma. Der hat dann auf Geheiß von, nee, der hat dann Kaiser Friedrich II. Auf Geheiß von dem, um das halt herauszufinden, Neugeborene in den Turm sperren lassen und Ammen und Pflegerinnen durften die halt füttern und baden, trockenlegen, den ganzen Spaß halt. Aber halt eben keine Liebe zeigen oder halt keine Wertschätzung zeigen, keine normale Interaktion und halt nicht mit denen sprechen. Und von denen hat kein Kind überlebt. Das ist das, worauf ich hinaus wollte, worauf ich dann meine ganzen Theorien dann drauf basiert habe. Jetzt ist man sich aber oder ist der wissenschaftliche Konsens inzwischen, dass das damals eine Idee war, um das Vertrauen in wissenschaftliche Forschung ein bisschen zu reduzieren. Oder zu schwächen, das Vertrauen irgendwie in die Richtung. Auf jeden Fall so anti-aufklärungsmäßig, was ich sehr interessant fand, dass das damals schon so irgendwie als Idee war. Wildes Ding. Keine Ahnung. Für die die Geschichte kennen, geht so ein bisschen für mich in die Richtung von Three-Body-Problem, was ich sehr interessant finde. Aber genau, da steigen wir jetzt nicht ein, sonst wird das zu lang.
Und konntest du herausfinden, was jetzt letztlich dann die Todesursache ist?
Tatsächlich nicht. Da gibt es eben keine so richtigen Quellen, zu die dann das genau aufgefasst haben, wo ich mir dann auch vorstellen kann, dass es dann schon so mit Vernachlässigung und sowas noch gut einhergeht. Also ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass es dann die Armen und Pflegerinnen wirklich konsequent hingekriegt haben, die adäquat zu versorgen, ohne dass du dann eine gewisse Menschlichkeit mit reinkriegst. Das ist sicher ein mittentragender Punkt. Ich kann mir aber auch wirklich einfach gut vorstellen, dass die auch an einer gewissen, trotzdem einfach einen Mangel an Zuwendung, dass das sicher ein Faktor war. Kannst du dann sicher wieder auch darauf zurückführen mit Stress und Cortison und alles schlecht. Anderes Experiment, was mir in der Recherche noch eingefallen ist, möchte ich dann eigentlich noch anbringen. Geht in eine ähnliche Richtung. Hat man Affensäuglingen, Affenbabys, was auch immer da der exakt der richtige Ausdruck ist. Die hat man auch so, ich sage jetzt mal, semi-isoliert. Und denen hat man dann als Mutterersatz in Anführungszeichen eine Figur hingestellt, die war irgendwie schön weich überzogen und halt grob in Affenform, hat aber eben keine Nahrung gegeben. Und die andere Affenmutterfigur in Anführungszeichen war, glaube ich, nur aus Stahl und irgendwie arschkalt. Die konnte aber Milch geben. Und dann haben sich die ganzen Affenkinder so verhalten, dass sie sich halt ihre Nahrung geholt haben von der einen, aber sonst immer nur bei der anderen warmen geblieben sind und sich dann da irgendwie hingeschmust haben. Das ist für mich so ein bisschen, dass so körperliche Nähe und Zuwendung schon irgendwie essentiell ist zum Leben, wenn die sich das dann auch einfach aktiv holen.
Naja.
Deswegen ja, geht es dann für mich in die Richtung. Ja.
Aber es ist nach wie vor, also das ist doch eigentlich für mich als Laie jetzt in dem Fall das Spannende, dass man es nach wie vor nicht feststellen kann, was letztlich die Ursache ist. Also tut mir leid, dass ich da wieder drauf rumhack. Ich finde ja alles andere außenrum auch extrem spannend, aber das ist so das, was mich da im Ergebnis am verdutztesten rausgehen lässt.
Total. Kann ich voll nachvollziehen, ja. Finde ich auch unfassbar interessant. Wenn es halt nicht so unfassbar unmoralisch wäre oder wenn der gute Salimbenium einfach mal gut mitgeschrieben hätte und gut adoptiert hätte, hätte man da vielleicht ein paar mehr Infos, wenn er schon meint, dass er sowas unbedingt machen muss. Da wären sicher, ich fände es auch unfassbar interessant. Ich fände es wirklich unfassbar interessant.
Ah, wenn es nicht so unmoralisch wäre.
Wenn es nicht so unmoralisch wäre.
Ja. Aber das ist ja ein Thema sowieso, die Frage,
ja.
Wo hört für derartige Versuche die Moral auf?
Total.
Und wie weit darf dann die Wissenschaft gehen?
Aber dabei ist mir gerade noch einfällt, wegen dem Grund, das ist ja in dem Sinne jetzt gerade, was wir da haben, halt ein psychisches Problem, in Anführungszeichen, dieser Mangel an Zuwendung. Was man ja sonst auch immer oft hört, ist einfach Leute, die halt ihren Lebenswillen verlieren, halt viel, viel schneller sterben. Und da liegt es, glaube ich, auch nicht unbedingt daran, dass sie dann weniger für sich sorgen. Das heißt ja auch dann, ich sage jetzt mal im Krankenhaus, dann die Leute, die einfach keinen Bock mehr haben zu leben, die sterben dann halt auch einfach irgendwann deutlich schneller. Wie die sich halt an ihr Leben klammern, die leben halt länger. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die halt weniger essen oder schlechter um sich sorgen, weil das können die meisten eh nicht mehr. Da ist ja wirklich nur noch eine Frage von, willst du weiterleben oder nicht? Weil der Rest wird dir gegeben.
Also ja, das ist ja brutal, dass das dann halt nicht mal was mit dem Alter zu tun hat, sondern
ja,
also die Frage ist,
ja.
Also ich will es zumindest in den Raum werfen, ist das irgendwas Übergeordnetes oder ist einfach die Auswirkung der Psyche, also Lebenswille, als irgendwie Ausfluss deiner Psyche, deiner mentalen Kraft, wo wir wieder das Thema hatten, wir doch auch Ausfluss von mentalen Aspekten auf deine Physis.
Ja.
Wahrscheinlich da wieder irgendeine Connection gibt, die man einfach nicht herausfinden kann, wa?
Vielleicht kann man es herausfinden, aber wir sind einfach noch nicht so weit. Wir haben ja also auch gerade so ein Riesending, dass ja dein Mikrobiom im Darm unfassbar große Einflüsse plötzlich auf deine Psyche hat. Wo du dir jetzt denkst, okay, was zum Fick passiert hier? Oder auf deinen Appetit. Das ist ja, das ist total vogelwild. Da fehlt uns, glaube ich, noch unfassbar viel Information. Und dieser ganze Psychenblock fast eigentlich ein ungeschriebenes Blatt, würde ich mal behaupten. Da ist unfassbar wenig Info unterwegs.
Nahezu, ja. Das stimmt wohl. Die Frage ist jetzt bei dieser Lebenswillen-Thematik, was wäre der Mehrwert dahinter? Also würdest du dann versuchen, das in irgendeiner Weise zu therapieren, dass es den Leuten wieder insofern besser geht? Oder da bin ich jetzt auch so mal von meiner rechtlichen Seite, was so Thema Sterbehilfe und sowas anbelangt, mal reingrätschen kann. Du hast ja auch letztlich das Recht, frei bestimmt, auch über dein Lebensende zu entscheiden. Und ob man nicht da auch an rechtlich und medizinisch moralische Grenzen eben stößt, wenn es darum geht, Leute, die keinen Lebenswillen mehr haben, den wieder künstlich oder per Therapie wieder aufzufrischen.
Finde ich unfassbar interessant, weil die Diskussion hatte ich auch schon ein paar Mal. Das steckt für mich sehr, sehr in diese Depressionsschiene rein. Ist ja dann auch praktisch Depression am Lebensende, haben wir das dann auch lebensmüde im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist ja dann auch einfach eine Sache, so diese ganzen psychischen Erkrankungen und eigentlich auch viele körperliche Erkrankungen. Es ist ja eigentlich ein Spektrum. Und irgendwann ziehst du die Grenze und sagst, okay, ab da ist es jetzt pathologisch. Und dann kannst du halt noch weitergehen und dann halt bei fremdgefährdeten oder selbstgefährdenden Personen kannst du ja sogar sagen, okay, die wirst du jetzt zwangseinweisen oder kannst du teilweise zwangsmedizieren, wenn es richtig hart auf hart kommt. Und das ist dann schon, da ist es eine relativ harte Grenze, aber es ist ja trotzdem eine irgendwie willkürliche Grenze dafür, dass du jemanden zwangsweise Medikamente spritzen kannst zum Beispiel. Das ist schon krass, dass sowas überhaupt geht, wenn man drüber nachdenkt.
Ja, ja, total. Und
dann, wenn du halt aus diesem sehr extremen Spektrum rausgehst, davor ist es ja trotzdem einfach eine Frage, okay, wie lange warst du jetzt depressiv, wie stark sind deine Symptome? Und irgendwann, wenn es zu viel wird, ist es halt eine Depression und dann kriegst du eine Therapie für. dann weißt du auch nicht ganz genau, wie du therapieren sollst und mit welchen Medikamenten. Und da gibt es auch wieder ganz wilde Geschichten, dass Ketamin unfassbar gut funktioniert. Eigenes Thema. Aber das Glück der Elde liegt im Betäubungsmittel der Pferde. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Um den Spruch anzubringen.
Sehr gut.
Genau. Aber um auf das Thema zurückzukommen, sämtliche psychische Probleme sind einfach ein Spektrum. Und da ist die Frage, wo setzt du rein? Und dann in dem Kontext jetzt mit Altern und dann irgendwann sterben wollen, ist halt die Frage, ab welchen Parametern sagst du, ja, okay, das ist jetzt irgendwie gerechtfertigt, dass du mit 95 drei verschiedene Krebse im Körper und dauerhaft Schmerzen dann einfach keine lebenserhaltenden Maßnahmen mehr haben willst. Da finde ich, musst du jetzt meiner Meinung nach nicht rein therapieren, dass der wieder mehr Lebenswille hat. Jetzt bei einer hochdepressiven 25-Jährigen, die einfach kein Ende mehr sieht, weil die einfach so in ihrer Depression gefangen ist, ja, ist das wieder was anderes.
Ja, da kann ich dich mit jüngster Rechtsprechung versorgen, die jetzt meiner Meinung nach, glaube ich, erst 2 Wochen alt ist, weil das aktuell brandaktuell ist, das Thema. Also wurde ja, ich glaube, zum 01.01.22 erst hier das geschäftsmäßige Töten auf Verlangen rausgestrichen, beziehungsweise Thema Sterbehilfe ja sowieso Dauerbrenner. Ja. Und eben aktuell ganz hoch im Kurs Sterbehilfe bei psychischen Erkrankungen, wo eben jüngst wieder ein Arzt, der ja tödliche Medikamente verordnet aufgrund einer psychischen Erkrankung, jetzt eben wegen Totschlags verurteilt wurde, weil eben die Hürden für ja das Beenden oder für die aktive Sterbehilfe ist ja sowieso tödlich, aber es gibt ja nochmal passive und wie auch immer, also da wird ja weiter differenziert. Jedenfalls brauchst du ja für, oder das große Problem für diese psychischen Erkrankungen ist ja, dass sie auf eine gewisse Dauerhaftigkeit angelegt sein müssen und auch die Frage ist ja nach der Ernsthaftigkeit deines Verlangens, sprich jemand, der im Endstadium jetzt Krebs hat, der ist ja trotzdem frei in seiner Willensbildung. Zumindest weitgehend. Und sobald du eben diesen ausdrücklichen, gefestigten Todeswunsch äußern kannst, ist es ja möglich. Das wird ja auch dann auf Palliativstation und so weiter, das wird ja wochenlang begutachtet und beraten und so weiter, dass du da wirklich also es geht um das Merkmal der Ernsthaftigkeit und Dauerhaftigkeit eben. Und das ist ja genau das Problem bei den psychisch Erkrankten, dass die ja genau durch ihre psychische Erkrankung in ihrer freien Willensbildung beeinträchtigt sind. Da eben dann nicht möglich ist oder extrem schwer unter extremen Hürden nur, das eben ja wasserdicht letztlich nachzuweisen. Und da ist Stand jetzt noch die Lage so, dass es bei psychischer oder bei Sterbehilfe aufgrund psychischer Leiden eher Richtung Totschlag noch geht und es nicht möglich ist.
Da finde ich es auch in dem Sinne dann relativ interessant, weil ich sehe da jetzt schon unfassbar miese Grauzonen. Jetzt, du hast einen Schwerstdepressiven. Also ich sage mal jetzt immer, keine Ahnung, 50. Ultradepressiv, war schon stationäre Behandlung, kriegt ewig Antidepressiva, wird alles nicht so richtig. Und der kriegt jetzt da oben drauf irgendwie ein Pankreaskarzinom oder sowas. Ja. Schon im Endstadium nicht mehr groß therapierbar. Hat unfassbare Schmerzen, weil der irgendwie eine Rückenmarksinfiltration hat, das auf die Nerven drückt und es unfassbar wehtut. Und der äußert jetzt aufgrund seiner Schmerzen dann einen Todeswunsch, hat aber diese schwere Depression dahinter in der Vorerkrankung. Dann ist es jetzt auch wieder ein Punkt, wo ich sagen würde, gut, 50 ist jetzt vielleicht extrem, das ist jetzt wieder ist relativ jung, sagen wir einfach dann 80, 90. Altersdepression hat er dann gehabt. Und dann ist es da auch wieder schwer, dem aufgrund seiner Vorgeschichte mit Depression dann da die Sterbehilfe vorzuenthalten. Ich kann es nachvollziehen, dass es da deutlich kontroverser ist, aber wie wirst du das wieder abgrenzen? Es wird unfassbar schwer.
Ja, und also wenn es nur eine Vorerkrankung ist, glaube ich, wird es wieder ein bisschen leichter, aber wenn die Depression immer noch anhaltend ist, also wenn die beiden Krankheiten parallel koexistieren, dann bist du wieder in derselben Thematik drin, das ist klar.
Ja.
Also es ist ein wirklich hoch brisantes Thema.
Toll. Und aber wenn wir bei Sterbehilfe sind, ich würde da noch einen Punkt einbringen, den ich super interessant finde. Ich mache es relativ schnell. Ich hatte die Diskussion so nämlich auch mal. Ich bin eigentlich ein großer Fan von Sterbehilfe. Und dann bin ich mal in die Diskussion reingeraten, ja, sollte dann eine Sterbehilfe, nachdem es erlaubt ist, von der Krankenkasse übernommen werden. Und ich habe mir erst so gedacht, hey, ist doch prinzipiell eine Therapie, ist doch eigentlich keine schlechte Idee. So, und dann, warum sollte dann jemand für eine Krebstherapie, die unfassbar viel kostet, nichts zahlen und dann aber für die Sterbehilfe, die im Zweifelsfall 50 Euro kostet, je nachdem, was du hast, dann das selber zahlen müssen. Und dann, witzigerweise, kurz danach hat es Kanada so gemacht, dass es in Kanada die Kasse übernommen hat. Und da war dann die erste Reaktion, die dann drauf gekommen ist, was passiert ist, dass super viele Ärzte, die einfach ihr Verschreibungsbudget überschritten haben, dann einfach eine Sterbehilfe empfohlen haben. Weil es einfach das Billigste war. Und das fand ich verdammt gruselig. Da kommen unfassbar schnell wirtschaftliche Interessen rein, weil eine Sterbehilfe unendlich billiger ist, als eine Therapie weiterzuführen.
Okay, aber was ist denn dann das Interesse von dem Arzt dahinter, wenn es billiger ist?
Nee, der kann nichts anderes mehr verschreiben. Das wird dann ein bisschen kompliziert. Sowas Ähnliches hast du in Deutschland auch bei den ganzen Niedergelassenen zum Beispiel. Die haben so ein Maximalpensum an Budget, was sie an Medikamenten verschreiben dürfen. Alles, was drüber geht, sagt dann die Krankenkasse, hey, würden wir jetzt eigentlich nicht mehr zahlen. So, das ist praktisch über dein Verschreibungsbudget. Damit wollen halt die verhindern, dass du halt die ganzen super teuren Medikamente verschreibst, wenn es noch Alternativen gibt, die deutlich billiger sind und nur wenig schlechter sind. Was ja auch Sinn macht. Irgendwo musst du ja wirtschaftlich handeln. Aber sobald du dann so, keine Ahnung, das ist ja was medizinisch unfassbar Extremes, was aber dummerweise auch extrem viel billiger ist als jetzt zum Beispiel eben eine Krebstherapie für ein Nierenzellkarzinom. Das kostet ja Millionen im Jahr, so, oder so Antikörpertherapien. Und dann einfach sagen kannst, ja, ja okay, da vielleicht eine Lebenserwartung von 5 Jahren, so eine Sterbehilfe kostet 50 Euro, ist eine Riesenentlastung für die Gesellschaft. Ich meine, es ist eine Sache zu sagen, okay, du stellst jetzt die medizinische Versorgung für über 75-Jährige ein, was ein paar Länder machen. Und du sagst, hey, es ist deutlich billiger, dass die sich umbringen und deswegen setzt du da jetzt Sterbehilfe irgendwie noch mit ins Dingprogramm. Und da wird es dann richtig kompliziert, wenn du das irgendwie legalisieren willst. Da habe ich richtig Schiss vor.
Also, da, um da nochmal draufzusetzen, weil du es jetzt gesagt hast, die Behandlungseinstellung für über 75-Jährige halte ich für hochgradig verfassungs- und menschenwürdefeindlich und glaube auch nicht, dass das bei uns droht. Auch wenn natürlich, wie immer, man darf ja nicht unterschätzen, auch bei solchen Themen, letztlich die wirtschaftlichen Interessen sind nicht nur nicht zu vernachlässigen, sondern erschreckenderweise dann scheinbar vordergründig, wenn es um solche Themen geht.
Ja, also das ist ein eigenes Thema, da können wir nochmal drüber diskutieren, aber ich finde es gar nicht mal so einfach, wie zu sagen, okay, das ist dann im generellen Interesse der Menschheit, weil du kannst irgendwann nicht mehr stemmen von den Kosten her, vom Aufwand her. Ich sehe es nur bei diesem Nierenzellkarzinom. Ist das Einzige, was mir gerade einfällt, dass es so eine unfassbar teure Therapie ist. Und wenn du das jetzt bei allen Krebsentitäten machst, wo jetzt Krebs dann bald die führende Todesursache in Deutschland ist, das kriegst du mit dem gesamten Bruttoinlandsprodukt Deutschlands dann wahrscheinlich nicht mehr hin. Und da musst du dann irgendwann so sagen, okay, wo machst du jetzt Abstriche? Weil die optimale Therapie ist nicht mehr tragbar. Und wen lässt du da jetzt leiden? Also die Triagierung kommt irgendwann zu 100%. Aber das ist ein anderes Thema, da steigen wir jetzt nicht drauf ein.
Ja, wir haben, glaube ich, genug über psychische Erkrankungen, Sterbehilfe und überhaupt geredet im Verlauf des Podcasts.
Deswegen, obwohl wir machen jetzt
Potenzial hätte.
Ja, das sehen wir uns mal auf für wann anders. Das kommt auf jeden Fall wieder, das Thema. Das beschäftigt uns ja alle, ist auch hochbrisant. Aber jetzt erstmal wieder ein bisschen Luft rauslassen, wieder ein bisschen durchatmen. Ich würde dich nämlich gerne fragen, ob du irgendwelche guten, lustigen Side-Stories hast, um das Ganze ein bisschen aufzulockern.
Natürlich, habe ich.
Wichtig.
Diese Woche aber keine Side-Story aller Bushaltestellen Balztanz, sondern es gibt wieder was aus meiner Mini-Rechtskolumne, die dann auch weiter überleiten wird ins nächste Thema. Wir wollen uns erstmal um das Thema Betrügen in der Ehe und in flagranti Erwischen des Ehepartners unterhalten.
Das ist gerade wirklich für die Scheidung, oder?
Ja, es ist gerade da, ja. Man merkt, wo ich gerade so unterwegs bin. Naja, okay. Also Situation. Du kommst früher aus der Arbeit nach Hause und deine Ehegattin oder du erwischst deine Ehegattin in flagranti im Schlafzimmer mit einem Fremden.
Okay.
Wie ist deine Reaktion als Laie?
Meine Reaktion als Laie? Es ist die Frage, ist es immer halt mein Haus, weil ich zu mir heimkomme?
Ja, es ist dein Haus, ja. Beziehungsweise das von euch zusammen.
Okay, also.
Ich weiß ganz aus dem Bauch raus.
Ganz aus dem Bauch raus. Ich glaube, ich bin ein ruhiger Typ, aber wäre ich ruhig genug, das auszusitzen, bis es irgendwann selber checken, weiß ich nicht. Also, dass ich da bin. Ich glaube, ich würde einmal kurz hier meine Anwesenheit deklarieren. Und dann, ich habe jetzt nicht irgendwie Hausrecht, ich würde den Typen einfach erstmal rausschmeißen, dass ich erst einmal Ruhe habe. Und dann wird es spaßig. Aber ich meine, also der Typ, ich meine, unangenehm, aber der hat mir jetzt ja erstmal nicht unbedingt was aktiv Böses getan, sondern meine Freundin oder meine Frau ist mir ja fremdgegangen. Ich würde erstmal da die primäre Schuld suchen. Jetzt so in einem, ich sage jetzt mal, nicht rechtlichen, ich weiß nicht, wie es rechtlich ausschaut, aber in einem moralischen Punkt. Ich meine, ich finde es arschig vom Typ, dass er darauf eingegangen ist, aber die Hauptschuld würde ich jetzt mal so bei 70, 80% bei meinem Partner erstmal mindestens suchen. Wie ich dann damit weiter umgehe, weiß ich nicht. Ich habe mich auf jeden Fall weit genug unter Kontrolle, dass ich nicht handgreiflich werde, weil da bin ich dann immer der Gelackmeierte.
Okay, okay. Ich sag dir, woher ich komme heute.
Okay, ich bin gespannt.
Ich glaube zumindest, gut, jetzt hast du es natürlich ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, aber ich glaube, die normale Reaktion ist erstmal auf die Fresse. Ich glaube, wenn wir auf die Straße gehen und 100 Leute fragen, sagen erstmal alle auf die Fresse und ich glaube, ein Typ würde dem anderen Typen auf die Fresse erstmal hauen.
Bist du auch der Typ dafür? Mich dann gleich fragen, wenn ich mich hier so emotional nackig mache.
Boah. Weiß nicht, ich glaube so, ich bin sowieso überzeugt davon, dass ich niemanden ins Gesicht schlagen kann, aber so grundsätzliches Handgemenge würde ich mir schon zutrauen. In dem Moment, würde ich mal sagen.
Ja, traue ich dir auch zu.
Unser Aufriss soll heute sein, der pfiffige Jurist, der natürlich nicht alle Latten am Zaun hat, der bleibt natürlich im Türrahmen lehnen und fragt sich, welche Ansprüche habe ich jetzt? Ich meine, gegen die Ehefrau ist es relativ leicht. Ehebruch ist ja kein Verbrechen mehr. Und
Seit wann, wenn ich fragen darf, aus Interesse?
Kann ich jetzt keine Jahreszahl nennen, aber wie so oft bei diesen Familien- und Ehethemen ist es alles erschreckend noch nicht so lang her. Mhm. Also da würde ich mal sagen, wenn es das nach dem Zweiten Weltkrieg noch eine Zeit lang gab, wäre ich nicht überrascht.
Ja, ich auch nicht. Ich meine, in der Schweiz konnte irgendwie bis 1990 oder sowas konnten nicht alle Frauen wählen. Also.
Ja, ja. Und bis in die 70er oder 80er Jahre musstest du auch, um dich scheiden zu lassen, noch einen Eheaufhebungsgrund eben darlegen. Okay. Das wäre jetzt in dem Fall so einer. Das heißt, heutzutage darfst du dich natürlich ja frei wieder scheiden lassen, aber insbesondere jetzt in so einem Fall wäre es auch nach alter Rechtslage gegangen. Mhm. Die Frage ist, was kannst du gegen den anderen Typen machen. Das ist insofern interessant, weil man ja entweder man denkt nichts oder man denkt, ja, ich darf dem jetzt in die Fresse hauen. Die Lösung ist der Mittelweg. Also körperliche Angriffe sind auf jeden Fall nicht gerechtfertigt. Mhm. Sprich, also bei Notwehr und so weiter sind wir raus. Ich will jetzt nicht zu tief in die rechtlichen Gründe einsteigen. Ich will es nur allgemein halten. Weil ich es irgendwie witzig finde. Also nur schon mal, um den Mythos auszuräumen. Das ist eine ganz, ganz astreine Körperverletzung, wenn du dann dem da irgendwie den Windel weich haust. Die Frage ist, kannst du verhindern, dass es in Zukunft nochmal passiert? Und da hast du dann einen Anspruch, eben auf zivilrechtlicher Ebene.
Das klingt jetzt schon wild, okay.
Ja. Insofern, dass der räumlich gegenständliche Bereich der Ehe, sprich dein Haushalt, deine Lebenssphäre der Ehe, die ist letztlich geschützt. Und sprich, du kannst einen Anspruch geltend machen, ja insofern dann auf Unterlassen, dass halt diese Person nicht mehr dein Haus betreten darf und auch sich fernhalten muss von deinem Haus, deinem Bett. Aber wenn sie jetzt im Nachbarhaus das Ganze weitertreiben oder bei der Person zu Hause, kannst du nichts machen. Auch nicht in der Ehe.
Okay, fair. Also es geht dann schon so ein bisschen Richtung irgendwie Hausrecht oder so.
Nee, also da geht es um die Frage, was kriegst du an, ob du einen Schadensersatz bekommst oder was deine, oder in dem Fall halt dann leider nur einen Unterlassensanspruch. Mhm. Und da brauchst du die Verletzung eines geschützten Rechtsguts, sonst kannst du es ja nicht geltend machen. Und da ist eben die Frage, ja, welches Rechtsgut ist denn verletzt, wenn meine Frau mit einem anderen Typen pennt? Ja, und da sagt man eben, ist nur letztlich eben dieser sogenannte räumlich-gegenständliche Bereich der Ehe geschützt, sprich dein eigenes Haus und Bett. Aber wenn es beim Nachbarn oder bei auswärts passiert, dann stehst du tatsächlich ohne rechtliche Handhabe da. So viel zu der Instagram-Thematik.
Ja. Zum Nachfragen, und das ist dann auch nur auf den einen Typen begrenzt? Also wenn dann meine Frau sich einen anderen Typen holt, dann muss ich gegen den wieder einen neuen Unterlassungsantrag stellen in meinem Bett, oder?
Ja, insofern ja. Also wenn es natürlich mit einer anderen Person dann nochmal passiert, selbe Spiel, selber Anspruch. Ne? Okay. Du musst dir so ein bisschen vorstellen, du hast als Ehemann nur die Chance, die Sphäre deiner Ehe, sprich euren gemeinsamen Haushalt, zu schützen vor Eindringlingen, wenn man so will.
Interessant.
Also wer das vorhat...
Aber halt nur nachdem es zu spät ist, ne? Ist auch irgendwie wild.
Ja, präventiv kannst du da nichts machen.
Aber auch irgendwie Witz, oder okay, angenommen, du hast jetzt diesen Unterlassungsantrag gestellt und das passiert nochmal und du erwischst sie nochmal.
Also es ist ja kein Unterlassensanspruch, sondern es ist letztlich ein, ja, wie gesagt, ich frage jetzt, wie tief wir da reingehen, aber ich dachte, wenn ich es so erkläre, kann man sich ein bisschen plastischer vorstellen.
Ah, okay, also meine Fragen sind, wenn es nochmal passiert mit dem gleichen in meinem Haus, kriege ich dann Geld?
Ja, Geld kriegst du ja nur, Schmerzensgeld kriegst du nur in den gesetzlich dafür vorgesehenen Fällen. Okay. Und das wird schwer zu begründen sein, denn Schmerzensgeld gibt es prinzipiell nur bei, ja, halt Verletzung von Leben, Leib, Gesundheit, sage ich jetzt mal.
Okay, also hat das irgendwelche Konsequenzen für den Typen, wenn ich jetzt schon gesagt habe, rechtlich, nee, hier nicht mit meiner Frau in meinem Haus und dann machst du das jetzt nochmal, dann hat das keine Konsequenz für den, oder?
Also man könnte über Hausfriedensbruch da natürlich nachdenken, dann bist du auf einem strafrechtlichen Bereich.
Das wäre meine zweite Frage gewesen, aber da müsstest du doch dann schon beim ersten Mal mit reinkommen, oder?
Ja gut, da ist das Problem, dass natürlich deine Frau das wollte und sie ja genauso das Hausrecht hat.
Okay, wenn man es jetzt ein bisschen reduziert und sagt, okay, es ist jetzt nur meine Freundin erstmal, wir sind noch nicht offiziell zusammengezogen, aber es ist halt meine Wohnung, da ist jetzt halt schon mal ein Schlüssel.
Also Freundin geht's schon wieder nicht mehr, ne? Geht nur bei Eheleuten.
Okay, aber dann nur bei Freundinnen dann im Bereich auf Hausfriedensbruch.
Wenn es deine Wohnung ist.
Ist meine Wohnung, genau.
Ja, dann schon.
Okay, dann schon. Dann ist die Frage, könnte ich dann beide rausschmeißen oder bloß ihn? Hat dann meine Freundin schon irgendwie ein gewisses Bleiberecht, weil ich ihr ja meinen Schlüssel gegeben habe?
Ja, Schlüssel ist jetzt die nächste Thematik. Wenn natürlich sie auch wieder einen Schlüssel hat, ist es ja letztlich, überträgst du ja das Hausrecht auch auf die Person. Also, du siehst,
okay, kompliziert. Okay.
Immer verästelter, je mehr Fragen wir uns da stellen.
Okay.
Ich wollte nur prinzipiell den Lebensadvice geben, wer also vorhat, als Verheirateter sich nicht eines Anspruchs aus 823 BGB ausgesetzt, sich selber auszusetzen, der sollte doch seine Seitensprünge dann auch nicht im gemeinsamen Ehebett durchführen.
Gut zu wissen.
Und dann darf er auch auswärtige Möglichkeiten dann ausweichen.
Ja.
So. Zweites Ding. Die Ehe ist jetzt geschieden. Okay? Und dann geht es um das ganz, ganz lästige Thema, wie werden jetzt eigentlich die Gegenstände unsere gemeinsamen Güter verteilt.
Okay.
Das ist so für den Erbrechtsanwalt wahrscheinlich mit das Schlimmste, weil du musst es dir wirklich so vorstellen, bei der Verteilung von Haushaltsgegenständen, da wird dann wirklich so eine Kindergartenkonferenz gemacht im Sinne von, wer kriegt die Gabel, wer kriegt die Teller und wer kriegt den Topf.
Oh Gott, der Himmel. Okay.
Und da kann ich tatsächlich eine recht witzige Praxis referieren, die ich heute erfahren habe, wie das dann teilweise gehandhabt wird, weil du musst dir ja vorstellen, diese Leute mögen sich ja tendenziell nicht mehr so gern.
Wirklich?
Also kommt zumindest in vielen Fällen vor. Mhm. Und wenn es dann darum geht, ja, gönne ich jetzt dem anderen das und der kriegt die Couch, aber nicht die Kissen davon, dann kannst du dir vorstellen, wenn du das mit so einem ganzen Haushalt machen möchtest, das könnte eine recht eklig lange Prozedur werden.
Ja. Yeah.
Und man kann es eigentlich nicht glauben, weil es sind zwei erwachsene Menschen und ich glaube, für den Neutralen, der da daneben steht, ist es total affig. Aber da gibt es tatsächlich folgendes Szenario. Da kriegt dann jeder 100 oder Anzahl ist jetzt, ich sage jetzt mal 100, wie so Klebebappel, was ist denn da ein deutsches Wort dafür? Aufkleber.
Ja, nein.
Und dann heißt folgendes, ihr geht jetzt durch die Wohnung durch und klebt Sachen auf das, was ihr haben wollt. Gimmick, ihr habt nur ein Budget von 100 und man darf natürlich auch mehrfach bekleben. Das heißt, wenn jetzt jemand unbedingt einen Fernseher will, muss er vielleicht 10 draufkleben schon. Wenn aber der andere 11 draufklebt, ist es dann seins.
Geil, okay. Ist es dann...
Und so ist dann tatsächlich über mehrere Runden... Also, ich sag, das ist weder gesetzlich verankert, noch
geil.
Kann ich dafür absolute Gewähr übernehmen. Aber es ist tatsächlich eine praktische Methode, wie man sowas handhaben kann. Und da musst du dir vorstellen, da wird dann da Schnitzeljagd durchs ganze Haus gespielt und jeder bebappt irgendwelche Sachen, die er für extrem wichtig hält. Ich stelle mir das brutal geil vor.
Total stark.
Was ich jetzt nicht sagen kann, was ich mich, als ich die Story gehört habe, gefragt habe, ich habe es leider nicht nachgefragt, ist natürlich, sagen wir mal, der Anwendungsbereich ist begrenzt, weil du kannst jetzt natürlich nicht für jede Gabel so ein Blepperle verwenden.
Ja, ja.
Vielleicht ist es dann auf bestimmte größere Gegenstände beschränkt oder wie auch immer. Ich war leider noch nicht dabei bei so einer Prozedur. Ich fände es aber wirklich Unterhaltung. Ja,
ultra. Da könntest du auch eine richtig gute Fernsehserie draus machen. Das ist einfach Livestreamen. Alter, das macht ja alles. Das ist ja praktisch Voyeurismus für die Beziehung. Das ist Voyeurismus für die Häuser anderer Menschen. Du hast riesiges Drama, weil sich die Leute gerade scheiden lassen. Da kannst du Interviews mit einbauen. Ich glaube, das ist eine Goldgrube. Das ist, glaube ich, ein richtig gutes Reality-TV-Format.
Was machst du dann, wenn der Mann irgendwie schon 15 Dinger verheizt, weil er unbedingt Fernsehen haben will und du denkst dir so, ich drück sie jetzt richtig rein und bapp dann aber auf die PlayStation 8 Dinger drauf? Dann geht er zum Beispiel nur mit dem Fernseher raus, nur mit der PlayStation, nur um es zu verhindern. Also was da real taktisch dann entsteht, oder du musst dir ja vorstellen,
Ultra,
es ist ich weiß nicht, wie das läuft, ob das 3-2-1 los ist und dann rennen alle rein. Dann rennen die da rein und bappen so schnell wie es geht. Ob die dann praktisch zuerst auf ihre Sachen, die ihnen wirklich am liebsten sind, draufgehen. Mhm. Oder ob es da wirklich so Zerstörungstaktiken gibt, dass du erst mit dem anderen hinterher rennst und schaust, wo er drauf bappt.
Also die Taktik musst du doch eigentlich sein, als Zweiter zu kleben. So, du wartest erstmal, schaust, wo der andere verteilt. Dann suchst du dir so 4-5 Sachen raus, die du eigentlich nicht brauchst. Und dann klebst du auf alle anderen Sachen, wo er drauf hat, klebst du immer eins mehr drauf.
Ach, die Frage, die ich mir jetzt stelle, weiß ich leider auch nicht, ob man wieder umkleben darf zum Beispiel.
Weil das wäre das zweite Geile gewesen. Du gehst so hin und du pokerst, bringst du den Fernseher auf 30 Klebchen von beiden Seiten. Okay, und dann geht's weiter. Und dann geht deine bessere Hälfte oder deine ehemalig bessere Hälfte, geht dann hoch und klebt so 20 Bappala aufs Bett. Und währenddessen ziehst du 20 Bappala von dem Fernseher wieder runter und klebst die woanders hin.
Ja, ja. Und ist es dann wie bei Shopping Queen so auf 4 Stunden limitiert? Und am Ende darf dann jeder präsentieren, was er ergattert hat. Das ist ja brutal geil.
Ey, das ist Reality, das ist doch die Reality-TV-Idee.
Und übersieht dann irgendwer was und macht dann einen auf das Klavier drauf, was ich vielleicht gar nicht will, aber dann für 10.000 irgendwie verkloppt, nur weil es der andere übersehen hat, weil er so ragend irgendwie die Badeinrichtung beklebt hat.
Da ist auch so viel Taktik mit dabei. Das ist ja. Turbo. Ey, ohne Witz, ich sehe es vor mir. Du kriegst so einen 10-Minuten-Einspieler oder so 5-Minuten-Einspieler über den Beziehungsverlauf. So beide können so ein bisschen Interviews führen, dass du so einen Favoriten hast. Mit dem du dich so besser identifizieren kannst. Und dann geht's los. Ja. Dann machst du so, du limitierst so auf. Ich glaube, so Shopping Queen, 3-4 Stunden ist so eine Idee. Und dann hinter jedem so ein Kamerateam hinterher oder dann so währenddessen so im emotionalen Moment nochmal schön rein interviewen. Und dann so richtig schön mit Fragen stellen. Wie erinnert dich das jetzt an deinen Partner? So in die Richtung. Und dann klebt er nochmal 3 extra drauf. Und du sitzt so vom Fernseher. Nein, auf gar keinen Fall. Das interessiert den doch gar nicht. Geh doch lieber da und dahin. Also ich persönlich hätte ja doppelt so viel auf den Fernseher geklebt. Ich habe den gerade nachgegoogelt. Der kostet 20.000 Euro. So in die Richtung.
Was für eine brutale Crossover-Sendung. Das ist ja dann, und dann am Ende läuft es wie bei Baris für Rares, dass dann jeder seine Gegenstände präsentiert und dann guckt, wie das wertmäßig rausgegangen ist.
Ultra. Gibt es dann noch so Wertschätzer für die ganzen Sachen, kannst du dann noch machen?
Ja, ja.
Und dann dafür ist immer so
die Base, fünf Blepperler verwerten, das war ein Fehler. Dann geht's so weiter.
Der durchschnittliche Bepperler-Wert diese Runde war 72 Euro. Das ist 10% niedriger als bei der letzten Folge.
Boah, und gibt es da dann mehrere Runden so, dass du so in fünf Runden?
Mega.
Best of 5?
Best of 5, ja.
Urstark. Gut, ich habe jetzt schon so meine Bedenken mit Schutz der Ehe, Artikel 6 Grundgesetz, aber so prinzipiell, wenn man das noch.
Zwischen Scheidung, zwischen rum, passt doch.
Ich meine, wenn die Leute einverstanden werden damit, es wäre natürlich, also das wäre doch mal sehenswert.
Das ist doch urgeil. Ich glaube, es ist eine richtig, richtig gute Serienidee. Ob in Deutschland so funktioniert, weiß ich nicht. Aber wenn du mit so einem Spaß nach Amerika gehst und du drückst halt einfach so 20.000 Euro in die Hand, du kriegst locker mehr als 20.000 Euro über diese Serie wieder rein. Zu 100%. Das ist richtig gutes System.
Ja, also ich fand es brutal witzig.
Urstark.
Ich würde das mal gern sehen. Die Frage ist natürlich, wie praktisch relevant ist es tatsächlich? Es ist auch so, dass wenn man sich nicht einigen kann, also die Gesetzlage ist nämlich die folgende. Die Gegenstände, die den Ehegatten gemeinsam gehören, werden zwischen ihnen nach den Grundsätzen der Billigkeit verteilt. Das ist natürlich schon mal eine scheißgesetzliche.
Das heißt?
Deswegen hast du keinen Plan, wer was kriegen soll. Es soll nur ungefähr gerecht sein. So. Und
Okay, das heißt, da ist jetzt die Frage, gerecht nach welchem Parameter? Geht es dann auch nach diesem Wertzugewinn innerhalb der Ehe?
Nee, das ist dann nicht mehr. Da geht es, glaube ich, nur um den Wert jetzt dann. Dass halt nicht der eine.
Aha.
Nicht
Aber
der
dann
eine
macht er trotzdem richtig, dann macht er trotzdem unfassbar Sinn, reich zu heiraten und sich gleich wieder scheiden zu lassen ohne Ehevertrag, weil es dann bei den Sachen, die es schon gibt, 50-50 geht.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Nee, weil letzte Folge war es ja dann so, es geht ja nur um den Wert zugeben in der Ehe. Das heißt, irgendwie nur alles, was du irgendwie neu kaufst, wird dann praktisch nach dem Verhältnis verteilt. Und wird es dann nach dem
Ja,
Verhältnis
nicht
weiter
nur
verteilt?
Haushaltsgegenstände, deswegen, es ging ja auch jetzt hier um
Aha.
Haushaltsgegenstände, ne? Also
Okay.
deswegen, es geht eben genau um diese Gegenstände, die auch beiden gehören, die eben zur gemeinsamen, ja,
Okay, aber.
Lebensgestaltung und so weiter.
Aber zählt dein Haus jetzt nicht auch rein? Oder ein Auto?
Ja, Auto ist dann das nächste. Auto ist jetzt dann die Frage, könnte durchaus reinzählen. Auto
Mhm.
als Haushaltsgegenstand. Da bin ich jetzt auch überfragt. Bei unserem Blabbele-Spiel wäre es ja nur wohnungsintern, ne? Naja, also wie gesagt, das könnten wir jetzt noch viel weiter auskramen. Die Anschlussfrage, die ich mir dazu gestellt habe, ist, wenn jetzt dir so ein Szenario blühen würde und du gehst mal deine Wohnung so gedanklich im Kopf durch, was wären so deine Hotshots? Wo würdest du deine Blabberle am ehesten drauf machen?
So, ich glaube, die allermeisten Blepperler, auch wenn es um mehrere Runden geht, ich werde da so viele draufpappen, bis ich es kriege, ist meine Orgel.
Oh ja.
Das ist, glaube ich, ein hottes Ding. Ich hoffe auch mal, dass das dann so gerechnet wird, dass der zugehörige Rechner zu dieser Orgel auch keine extra Blepperler gebraucht, weil das ist ja nur für den Gebrauch mit dieser Orgel bestimmt. Ich hoffe, das ist dann so ein Gerät und die Lautsprecher, die da dazu gehören.
Ja.
Da würde ich das nämlich so als Einheit sehen und dann da sagen, okay, meine Orgel. Das ist auf jeden Fall ganz großer Platz 1. Dann. Was halt bei mir noch unfassbar viel Wert hat, zumindest vom Inhalt von den ganzen Datenträgern, wenn halt meine ganzen Festplatten von PC, Laptop, Handy.
Also ich muss vielleicht noch eins einwerfen, was vielleicht wichtig ist für dieses Spiel jetzt. Es geht ja
Ja.
um Haushaltsgegenstände, sprich, wenn dir was einfach
Ja.
gehört, auch nicht drauf bleiben, dann gehört es dir, dann kommt es auch raus.
Ah,
Das heißt, wenn du der
okay.
bist, der damals schon die Orgel eingekauft hat, es ist deine Orgel, dann ist es auch deine. Dann hat der andere da überhaupt nichts drauf zu machen.
Okay, dann muss ich mich mal einmal kurz reindenken, was ich dann alles in meinem Haus sehe, einrichtungs- und inhaltstechnisch, was mir da viel wert wäre. Deswegen magst du vielleicht schon mal kurz anfangen, was du dir dabei gedacht hast.
Ja,
Beziehungsweise.
also ich glaube, ich wäre, oder ich kann schon mal erstmal ein Negativ-Ding sagen. Ich glaube, ich wäre niemand, der sich in der Küche großartig aufhalten würde.
Lieber die Frau kochen lassen.
Das hast du jetzt gesagt. Gut, die Frage ist jetzt bei sowas wie Besteck und Geschirr und diese ganzen Küchenutensilien. Ich
Ja.
hätte unfassbar keinen Bock, das alles neu zu kaufen.
Voll.
Aber ich glaube, der emotionale Schmerz, wenn man es nicht bekommt, der ist verkraftbar. Wenn ich zum Beispiel aber ein geiles Bett hätte, da hätte ich keinen Bock drauf, das herzuschenken.
Fühle ich. Wobei bei einem geilen Bett bin ich auch wieder so auf dem Ding, okay, ich weiß, was das für ein Bett ist, ich kann es einfach nachkaufen. Ich habe es schon mal gekauft.
Ja, und wie wäre es zum Beispiel bei einem geilen Schreibtisch? Sagen wir, du hast dir jetzt
Was
mal,
anderes. Das ist was
ja.
anderes. Also für mich hängt an dem Schreibtisch mehr emotionaler Wert als an dem Bett. Vor allem beim Bett kann ich mir jetzt noch vorstellen, dass er dann trotzdem auch emotional sehr mit der anderen Person verknüpft. Und wenn du das jetzt dann nicht mehr hast, diese emotionale Verknüpfung, ist es vielleicht eine unwillkommene Erinnerung, so ein
Oh,
Bett?
das ist ein guter Punkt. Vielleicht will man das Bett eher loswerden, ja.
Ja.
Gut, der emotionale Ballast, der da noch mit dranhängt, praktisch, von was
Ja.
möchte ich mich auch unbedingt trennen, weil es mich an den anderen erinnert, den muss man
Ja.
natürlich noch ein bisschen mit einrechnen, ne? Das stimmt.
Ich meine, ähnliche Erinnerungen kannst du ja auf dem Schreibtisch auch machen. Aber ich glaube, der Grundkonsens bei so einem Schreibtisch oder die Grundidee, wenn es jetzt so ein richtig schöner, geiler Holzschreibtisch ist und wenn es jetzt so noch so ein Mahagoni-urseltenes Unikat-Ding ist, ist ja nochmal was anderes, da wäre ich 10-mal drin. Aber auch generell, ich meine, ich habe jetzt schon einen schönen, massiven Holzschreibtisch. Der hat so ein bisschen emotionalen Hinterwert, weil er vorher meiner Mutter gehört hat und der ist einfach immer noch ein richtig guter Schreibtisch. Aber das ist so ein bisschen mehr, das ist so, wo ich viel daran gearbeitet habe. Also nicht an dem Tisch selber, aber auf dem Tisch an verschiedenen Projekten für mich selber gearbeitet habe. Und das ist dann, hat dann in dem Sinn, glaube ich, viel mehr deutlich positive Konnotationen. Ist eine Sache, die ich unglaublich gut benutzen kann und ich auch gerne in dieser Art weiter benutzen würde. Schreibtisch, wenn es ein richtig guter ist, glaube ich, steht sehr, sehr hoch auf der Liste. Das finde ich sehr
Ja.
stark.
wir gehen jetzt wieder davon aus, ne, dass das was ist, was beide zur gemeinsamen Nutzung eingekauft haben, was eigentlich beiden gehören sollte. Ne? Deswegen wird natürlich schwierig, bei einem 10.000 Euro Mahagoni-Schreibtisch, den du extra hast anfertigen lassen.
Gemeinsam
ist auch. Schreibtisch ja. Sehe ich total. Was vielleicht ja. ein bisschen random ist, aber was ich auch noch sehe, sind tatsächlich Lampen.
Oh, das ist ein guter Punkt.
Also ich bin ja beispielsweise großer Fan von diesen Bankers Lamps für den Schreibtisch. Mhm. Und auch insgesamt, finde ich, können schöne Lampen eine Wohnung brutal aufwerten. Mhm. Und ausgehend davon, ne, du musst dir überlegen, du kommst aus einer langen Ehe oder du hast dir auch entsprechend Mühe gegeben und jetzt keine 10 Euro Ikea-Lampe in deiner Studentenbaracke, ja. sondern halt, ne, du hast dir mal Mühe gegeben für deine Einrichtung und hast dir hoffentlich auch irgendwie deine Traumeinrichtung gewählt.
Ja.
Ich glaube, so geile Lampen, der würde ich nicht mich gern abzocken lassen.
Ist stark, da ist für mich halt wieder die Frage, okay, du hast schon mal gekauft, wie leicht ist es dann nochmal ranzukommen? Wenn es halt Unikate sind, ist es immer ein bisschen leichter zu sagen, okay, das will ich unbedingt haben.
Aber es muss ja nicht alles ein Unikat sein, oder?
Nee, also überhaupt klar. Nur wenn es generell nicht so leicht ist, dann nochmal ans Gleiche ranzukommen, brauchst du einen gewissen emotionalen Wert, der dahinter steht, dass du dich darauf einlässt. Deswegen fand ich es auch gerade so interessant, weil ich weiß nicht woher, aber ich kann mir vorstellen, dass mir an so einer Lampe dann relativ viel liegt und ich kann dir nicht genau sagen, warum.
Ja, irgendwie schon, aber ja nicht irgendwie, weil es mich an die andere Person erinnert, sondern...
Nee, schon. So. Aber eine Lampe hat jetzt irgendwie einen anderen Stellenwert, finde ich, als ein Stuhl. I don't know, außer jetzt ein wilder Stuhl. Aber es ist ja. So von, in meinem Kopf, so von der Wertigkeit her, ein Stuhl, eine Lampe, fühlt sich irgendwie auf einer Ebene an. Aber eine Lampe fühlt sich dann in so einem Battle deutlich wertvoller an als ein Stuhl.
Was komisch ist, weil ich glaube, bei zum Beispiel geilen Esszimmerstühlen würden viele dagegen halten und sagen, die wären mir viel wert.
Total. Ich bin aber auch ein großer Fanatiker von gutem Raumlicht.
Also Lichtlampen, das ist völlig underrated.
Ja.
Eine Sache, wo ich einen kompletten Fick drauf geben würde, wären Pflanzen.
Ja, die würden bei mir verrecken.
Das ja, die halte ich sowieso für absolut reproduzierbar, weil ich denke mal, selbst Möbel jetzt, die keine einfach IKEA-Modelle sind, du weißt, du musst die ja trotzdem erstmal wieder finden.
Ja.
Und es ist besser, das Ding einfach zu nehmen und zu haben, als wenn du dich auf die Suche machst nach dem und dem Ding, was vielleicht schon 15 Jahre alt ist.
Das ist ein Punkt. Und was mir da in dem Kontext gerade eingefallen ist, ein guter Esstisch.
Ja.
Tische, finde ich. Tische sind irgendwie wertig. Tische haben was.
Und also Inneneinrichtung ist ein ganz anderes Thema. Wenn man vermögend ist, dann kann man da so krassen Scheiß machen mit.
Ultra.
Also allgemein Tische. Schreibtisch noch am, also für mich auf der 1.
Wichtigsten, ja.
Aber Esstisch, so, magtest du eher so Holz oder könnte man dich auch für so Marmor begeistern?
Marmor überhaupt nicht. Ich finde Marmor ganz schlimm. Ich finde Marmor ganz, ganz schlimm. Vor allem auch in der Küche. Oh, nee. Nee, also Marmor sehe ich, wenn du es erzwingen willst, doch am ehesten irgendwo im Bad. Aber ich bin überhaupt kein Marmor-Fan.
Also Marmor sehe ich, wenn dann den schwarzen, weil mir irgendwie schwarze Einrichtung gefällt, aus irgendeinem Grund.
Sehe ich auch eher. Ich frage mich auch, woher diese tiefe emotionale Reaktion drauf kommt. Ich habe mir da nämlich vor ein bisschen Zeit schon mal Gedanken drüber gemacht und da war ich auch kein großer Marmor-Fan, aber das war so, ne, auf keinen Fall. Und jetzt bin ich gerade so sehr auf diesem, ne, Marmor auf keinen Fall-Trip.
Liegt das vielleicht an der Ablenkung zu Marmorkuchen?
Auf jeden Fall, ganz kritisch. worauf wollte ich hinaus? Genau, ich bin generell sehr großer Holzfan. Deswegen, für mich führt da an einem Holztisch fast nichts vorbei.
Ja, würde ich dann nahezu mitgehen.
Ja.
Also, du siehst dieser, was da alles mit dranhängt. Über sowas müsste man sich erstmal Gedanken machen, ne? Wenn ich weiß, der andere räumt jetzt mit mir da auch die Wohnung aus, worauf würde ich so meine Prioritäten setzen?
Hochinteressant.
Gar nicht mal
wie,
so leicht.
Wie würdest du in dem ganzen Konzept Schränke sehen?
Schränke. Naja, wenn es wieder ein emotional behafteter Schrank ist oder ein extra angefertigter und so, dann ist es schon eher was. Ansonsten so, würde mich jetzt so ein Schrank nicht abholen.
Mhm, geh ich mit. Was mir gerade einfällt, was mich noch arg abholen wird, wären Teppiche, wenn es ein guter Teppich ist.
Oh ja. Das stimmt.
Ich könnte stark sein.
Wobei ich zwar Teppichböden nicht geil finde und auch dann prinzipiell...
Das ist nix.
Das wäre ja die nächste Frage. Ich glaube, wir machen mal nächste Folge einen Inneneinrichtungsblock. Das würde mich jetzt zur nächsten Frage führen, welcher Bodentyp ist der beste?
kommt aufs Zimmer an.
Ja, absolut, aber ich kann aus Erfahrung sagen, Teppichböden sind zum Beispiel richtig wack.
Ja, Teppichböden sind unter der Sau, auf jeden Fall. Gehe ich mit. Auch zum Sauberhalten unterirdisch. Für mich als ehemaligen Hausstauballergiker unterirdisch. Also machen wir nicht.
Stimmt,
Vielleicht
ja.
eine, aber eigene Folge, finde ich gut. Ist ein Thema für nächste Folge, übernächste Folge, irgendwas in dem Dreh. Großes Einrichtungsding. Finde ich sehr gut eigentlich.
Ja, die große IKEA. Die Frage ist, oder ich würde vorschlagen, wir gehen zum letzten Tagesordnungspunkt über.
Bitte.
Und wir sind
Was
wieder
hast du dir so überlegt?
angelangt bei unserem allseits bewährten Power Ranking.
Wir sind gespannt.
Darf ich es reinholen?
Bitte, bitte. Es ist ja, du hast ja schon eingeleitet und es ist ja auch deine Themenidee. Deswegen, es ist nur fair, wenn du das nochmal hier eröffnen darfst.
Also, wir machen jetzt noch das große Fass der Städte auf. Wir wollen
Yes.
heute Städte ranken. Und vorab, ganz wichtig, sind ja die Frage wieder nach den Parametern. Das ist ja sowohl ein recht ausufernder Pool, auf den wir hier zurückgreifen können. Und zudem kommt auch noch die Frage, wie bemisst du es jetzt? Wir hätten jetzt einfach mal gesagt, die Top 5 der schönsten Städte.
Top 5 der, also schönsten im Sinne von schönes Stadtbild oder sagen wir jetzt einfach lebenswertesten, wo du am ehesten hinziehen würdest?
Ja, ich würde vorschlagen, das ist doch so ein bisschen, geht einher, oder?
Ja, ein bisschen, ein bisschen. Ich glaube, die grobe Idee, wie wir es ranken wollen, ist klar. Von dem her, ich glaube, wir fangen
Ja.
einfach mal an. Wir finden uns da auf jeden Fall ein.
Also es ist natürlich einwohnerunabhängig, aber für mich spielt schon auch die Größe eine Rolle. Also da kann ich gleich mal vorweg sagen, eine Stadt wie Tokio würde jetzt für mich allein schon aufgrund der Menschenmassen dann rausfallen.
Interessant, weil ich hätte jetzt gesagt, wir starten mal rein mit New York, so als Referenzstadt.
Okay, ja, schon mal keine schlechte Stadt.
Weil ich finde New York sehr, sehr stark. Und New York ist verdammt groß.
New York ist
Also
verdammt groß.
ist jetzt kein Tokio, aber New York ist verdammt groß. Und ich finde New York sehr, sehr stark.
Ja, da musst du mich jetzt mal reinholen, was für dich dann New York lebenswürdig machen würde.
Kulturangebot ist immer ein Riesending. Und was ich mir da wirklich einfach vorstellen kann, was auch irgendwie relativ viele New Yorker sagen, ist, dass New York einfach ein Vibe ist. Ist einfach ein Feeling. Was ich irgendwie, ich kann es so ein bisschen nachvollziehen. Also ich war halt einmal da für knapp eine Woche. Da kriegst du halt nicht das ganze Feeling rein. So das bisschen, was ich mitgekriegt habe, es ist schon eigener Vibe. Es ist schon so, du bist jetzt in New York. Du hast so. Über Filme oder Medien oder was weiß ich, du kriegst immer, du hast so ein gewisses Bild von dem Ganzen und das kommt auch irgendwie rüber. Das ist schon irgendwie in diesem ganzen Stadtfeeling mit drin. Das ist sehr, sehr stark. Plus halt wirklich, ich glaube, du kriegst alles in New York. Also unfassbar alles. Was das Herz begehrt, wenn du das Geld hast, weil wir sind in Amerika, alles unfassbar teuer.
Ja.
Aber unglaublich geil. Und was für mich immer persönlich noch so ein Punkt ist, Essen. Kriegst du dafür vergleichsweise wenig Geld, unfassbar viel, unfassbar gutes Zeug.
Also, damit wir gleich mal, ne, wir müssen ja ein bisschen eingrenzen und auch schauen, dass wir es in einem Rahmen halten heute. Wenn wir es mal so im Kontext, im Vergleich USA machen, würdest du sagen, es gibt noch eine Stadt aus den USA, die für dich da ein Anwärter ist? Für mich, gleich Disclaimer, LA ist es jedenfalls nicht.
Ich meine, war ich noch nie, aber was ich da in Bildern gesehen habe, sieht einfach mega unattraktiv aus. Und du hörst jetzt auch nichts so richtig davon, wo du jetzt sagen würdest, hey, es muss so unfassbar geil sein.
Ich glaube, für uns wäre halt auch New York beide beruflich irgendwie geil.
Absolut, absolut.
Mediziner und Anwälte, denen geht es da ja vergleichsweise ganz gut.
Total. Und ich habe bei New York noch so das Gefühl, dass New York einfach ein kompaktes Stadtbild noch hat. Und ich sage jetzt zumindest mal erträgliche öffentliche Verkehrsmittel, was schon irgendwie ein Punkt ist. Also, weil wenn du Berufspendler bist, nichts ekelhafter als ewig im Stau zu stehen oder ewig selber mit dem Auto fahren zu müssen. Wenn du dich da einfach geschmeidig 15 Minuten in die U-Bahn stellen kannst und vor allem noch irgendwie Musik hören, entspannt, finde ich deutlich chilliger, wenn du da jetzt irgendwie ewig im Stau stehst. Und bei den restlichen amerikanischen Großstädten, die fühlen sich unfassbar breit an. Du musst gefühlt überall mit dem Auto hinfahren, was ja per se jetzt erstmal nichts Schlechtes sein muss, aber man hört jetzt nicht unbedingt was Gutes davon, wie gut der ganze Verkehr in den USA funktioniert.
Ja.
Plus schlechte Führerscheinqualifikationen, ich glaube, die haben relativ viele Verkehrstote. Fühlt sich alles nicht so ganz rund an. Und einfach so vom Stadtbild her ist, wie gesagt, viel zu breit, viel zu Hyperindividualistisch ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber du fühlst dich so eingesperrt in deinem eigenen Bereich, weil halt um dich rum irgendwie jetzt nichts ist. Obwohl es eine Großstadt ist. In die Richtung.
Also ich würde mal New York einfach mal jetzt erstmal behelfsweise auf die 3 packen, weil es hat für mich schon Potenzial.
Okay, andere amerikanische Städte können wir eigentlich aussortieren, da glaube ich, kommt nichts in die Nähe.
Richtig. Okay. Andere amerikanische Nord-Süd-Amerika kann ich dir gleich sagen, bin ich jetzt eher raus mit der gebotenen Kürze.
Ich meine, fehlt mir so ein bisschen das Wissen auch rundherum, aber da ist, glaube ich, dann im Südamerika auch so ein bisschen Bereich Sicherheit, den du da ein bisschen auch Richtung Mexiko. Und dann Richtung Kanada da oben, juckt mich jetzt auch nicht so richtig was. Vancouver, I don't know.
Also wir halten es mal gleich global. Afrika kann ich auch gleich sagen, habe ich nicht, womit ich hier reinfahren möchte.
Ja, gehe ich auch mit. Nahosten,
so
auch von der politischen Lage her, schwierig.
Auch im Asiatischen, also ich kann dir gleich sagen, mir würde es auf europäische Städte hinauslaufen.
Würde ich gerne einen Gegenpunkt einbringen, Hongkong. Ich finde Hongkong unfassbar krass. Hongkong hat mich wirklich beeindruckt. Einfach so ein bisschen der Punkt, dass du irgendwo im subtropischen, ich glaube, es ist im subtropischen Bereich bist und rundum ist halt einfach nur dieser subtropische Regenwald. Du hast wirklich Momente, du gehst aus einem 50-stöckigen Gebäude raus, gehst über die Straße und bist im Regenwald. Es ist total surreal. Es ist, du hast wirklich Dschungel und du hast wirklich Großstadtdschungel und du hast halt teilweise einfach so 4, 5 komische Auto- und Zuglinien, die so rundlich untereinander sich hin und her winden. Und unten drunter kommt aus so einer Hölle irgendwie Regenwald hoch. Es ist total wild.
Aber würdest du sagen, das hat für dich potenziell für eine der schönsten Städte weltweit?
Tatsächlich ja. Ich bin auch so ein bisschen Fan von Ökobrutalismus und so einem Spaß. Das ist so ein bisschen einfach Architekturstil, der mir gefällt. Da kommt es relativ nah hin. Und auch vom ganzen Feeling, vom Angebot her, das ist für mich so eine asiatische Alternative zu New York, würde ich jetzt mal sagen. Um es ein bisschen kompakt zu halten. Fand ich sehr, sehr schön. Dauerhaft zum Hinziehen? Nein. Für ein paar Jahre da leben könnte ich mir gut vorstellen, wenn die Sprachbarriere nicht so ein Riesenproblem wird.
Ja, gut, das zählt aber alles mit rein, ne?
Zählt alles mit rein, logisch. Aber Hongkong ist einfach zumindest eine honorable Mention, die ich sehr, sehr stark finde.
Okay, okay. Wir gehen nach Europa. Ich servier dir mal was.
Ja, bitte.
Rom.
Leide ich ein bisschen drunter, dass ich noch nie da war. Ich hätte mega Bock drauf. Sicher auch kulturtechnisch geile Stadt. Ich liebe die Italiener. Total geiles Volk. Das ist für mich ein großer Punkt. Das Einzige, was mich an Rom so ein bisschen abtönen würde, wären die Temperaturen. Ich bin nicht gemacht für hohe Temperaturen. Und Rom ist jetzt nicht dafür bekannt, dass es relativ im Niedrigtemperaturbereich unterwegs ist. Das würde mich, glaube ich, vor allem im Sommer hart abfacken. Ansonsten, glaube ich, sehr, sehr geile Stadt.
Ich denke auch. Ich meine, Tourismus ist immer ein schwieriges Thema. Deswegen glaube ich auch, dass auf meiner 1 vielleicht am Ende gar keine Hauptstadt zwingend landet, weil du willst mich noch nicht festlegen. Mhm. Die Frage ist, wie gesagt, wir müssen ja leider auch ein bisschen uns ranhalten mit den Städten.
Ja, gibt es sonst zu viele?
Rom oder Schrägstrich eine andere Stadt in Italien, wo du jetzt sagst, das hätte jetzt Top 5 Potenzial.
Also man könnte noch reinlegen, Mailand überzeugt mich nicht so ganz zu 100%.
Kann ich aus der Erfahrung sagen, never ever.
Okay, dann kürzen wir das schon mal raus. Verona fand ich ganz nice. Auch nicht, aber auch, hat kein Potenzial. Was ist noch groß in Italien? Kurz denken. Florenz? Florenz kann geil sein. Florenz glaube ich noch eher als Mailand oder Verona, aber auch Top 5 weiß ich nicht.
Ich weiß nicht. Ich glaube, Italien fliegt raus, weil es glaube ich eher als Urlaubsziele viele Städte sofort oben.
Ja.
Als die schönsten Städte, wo man gern leben möchte, wahrscheinlich eher nicht.
Aufgrund persönlicher Erfahrung kurz, Bozen, Stadt ist nicht so richtig geil, lebt nur von der Umgebung, deswegen fällt es kategorisch raus. Wien. Wien ist crazy gut. Ja.
Wien ist crazy gut. Sprachbarriere wenig, das ist schon mal gut.
Ja. Leute, wenn sie über den Grand hinweg sind, muss ich schon sagen, sympathisch. Wiener sind, also ich lebe immer noch nach dem Mantra, Wiener außerhalb von Wien sind die nettesten Menschen und Wiener innerhalb von Wien sind die ekelhaftesten Menschen. Trotzdem insgesamt kulturüberragend. Für mich als alten Standardtänzer auch die ganzen Ballsaisons unfassbar hoch, natürlich zu werten. Hat unfassbar viel Wert. Wunderschöne Stadt, Mieten niedrig, Wien ist sehr, sehr stark. Wien ist für mich ja, mindestens Wien ist die total. Zwei. Wien ist für mich mindestens die zwei.
Mindestens?
Mindestens die zwei, ja. Wie gesagt, durch dieses Standard-Tanz-Dingens und die sind auch berufstechnisch gesehen medizinisch nicht schlecht unterwegs. Auch wenn jetzt das AKH, ich meine, es hat nicht so einen übertrieben geilen Ruf, aber Wien ist nicht ganz schlecht unterwegs.
Ich finde, es ist schon eine geile Stadt. Also, ob es jetzt die 2 ist, ich bin mir da nicht so sicher. Ich schreibe es mal für unseren Top-5-Pool mit dazu, wo es dann später hinten landet. Mal sehen.
Ja.
Mal sehen, mal sehen. So, jetzt noch Städte außerhalb von Deutschland. Ich kann gleich sagen, alles, was so warm ist, das wäre für mich dann letztlich nichts.
Mhm. Ich würde noch.
Ich glaube, da gehen wir relativ einher, oder? Also, weil zum Beispiel, ja, wir wissen ja, dass Städte wie Lissabon oder Porto.
Barcelona. Oder, Barcelona.
Ja. Das sind alles wunderschöne Städte. Ja. Aber wenn es da halt so unfassbar heiß ist und wir ja auch berufliche Interessen haben und so weiter, dann glaube ich nicht, dass das die. So die Wahl wäre. Jetzt ist natürlich wiederum die Frage, ranken wir jetzt nach der objektiven Schönheit der Städte oder wirklich nach, hey, ich muss da hinziehen und wie lebenswert sind die für mich?
Für mich ist es schon so, also für mich ist Lebenswertigkeit schon relativ stark.
Schon.
Weil es auch einfach so zum Gesamtfeeling mit reinzählt. Nur optische Stadtschönheit macht dir nicht alles.
Ja, weil dann wäre nämlich für mich sowas wie Lissabon sehr weit oben, aber wenn ich da leben muss, dauerhaft mit beruflichen und hobbytechnischen Background, fliegt es ganz klar raus aus der Top 5.
Ja. Ja. Okay. Ja, ich würde es eher so nach allgemeinem Lebenswert drin lassen.
Dann möchte ich gleich noch über Frankreich drüber bügeln. Sorry.
Okay, also ich wollte noch kurz vorher Österreich abarbeiten, weil ich finde Österreich auch irgendwie Graz. Was haben wir noch? Oh, jetzt fangen wir die ganzen anderen Städte in Österreich nicht ein. Wo ist Mozart geboren? Salzburg, auch alles super schöne Städte, aber ich glaube, ich nicht groß genug für.
Wir sind hier bei der Top 5, außerdem eine Stadt, wo man noch nie war oder keine, nicht so wirklich Berührungspunkte hat, wird einfach schwer.
Gut, ich meine, hatte ich jetzt schon, aber deswegen, ich finde generell österreichische Städte, das machen sie echt gut. Aber da halt Wien mit, klar, das Krasseste, und aber auch für unsere Zwecke, sage ich mal, das Brauchbarste, deswegen, wir lassen es bei Wien. Frankreich würde ich kategorisch alles rauskürzen.
Leider halt, das ist das große Problem bei einem zentral orientierten Staat, wo die zentrale Stadt einfach scheiße ist.
Ja.
Jetzt mal so platt über den Kamm geschert.
Ja.
Frankreich liegt raus. Dann, du kennst mich ja als großen Skandinavien-Fan, deswegen muss ich jetzt damit noch kurz reinfahren.
Worauf?
Also für mich im Wesentlichen läuft es hinaus auf Stockholm oder Oslo. Problem ist halt auch, wenn du irgendwo im Norden in der Pampa wohnst, wird es schwierig einfach. Da will ich auch nicht, da will ich auch nicht dauerhaft leben. Finnland ist da eben genauso, wo einfach auch dann mit Helsinki und so, das ist.
Die Katz gefreckt. Und das ist die größte Stadt.
Trotz am Ende des Tages. Und dann, wenn ich mich festlegen müsste auf Stockholm versus Oslo, wahrscheinlich Stockholm.
Ja, weil einfach mehr los ist.
Ist mehr los. Ist ja natürlich die Frage mit den Karriereaussichten, aber prinzipiell finde ich es eine wunderschöne Stadt. Könnte mich mit den kalten Temperaturen arrangieren. Küste finde ich geil, und zwar auch wenn es jetzt keine warme Küste ist, mit Sandstrand. Ja. Küste finde ich toll. Was ist dein Statement zu Stockholm?
Kann ich, wie gesagt, da ich noch nicht so richtig in Schweden unterwegs war, nur so peripher, kann ich da Stockholm nicht richtig beurteilen. Von meinem eher getriebenen Norwegen-Fanatismus, auch im Hinblick auf Natur und allem, was Norwegen schon noch mal einen Ticken besser macht, finde ich, wäre ich dann in dem Bereich wahrscheinlich eher auf Oslo, wobei es nicht viel gibt. Die Frage ist halt für mich als Stadt beides Top-5-Potenzial und da wäre ich bei beiden vielleicht fast wieder raus, weil was mich, glaube ich, noch sehr, sehr stört, ist generell diese großen Schwankungen in den Tageslängen und Nachtlängen.
Ja, das ist ein Faktor. Klar, und Sprachbarriere wäre trotzdem ein Faktor, wobei du mit Englisch super gut klarkämst und da kann ich
dir gleich sagen. Ja, Sprache zu lernen ist auch leicht. Das ist jetzt nichts. Also ich kann ja Norwegisch, das hast du schnell drin. Das ist jetzt
in der Stadt zu leben, wo du mit Englisch gut klarkommst, ist schon mal, also das würde das Thema Sprachbarriere schon mal extrem reduzieren, wo ich gleich sagen kann, bei Spanisch, Französisch, Italienisch wird es einfach schon deswegen nicht die Lebensqualität extrem senken. Also damit sind wir.
Aber ja.
Damit sind wir im. Ich weiß, du möchtest noch eine Stadt aus dem deutschsprachigen Raum einwerfen.
Vorher noch eine ganz andere, eine ganz wichtige. So. Wenn wir gerade schon anfangen mit, wo man mit Englisch gut klarkommt. Amsterdam. Unfassbar wichtig.
Ja, die wollte ich mir ein bisschen aufheben. Also ich habe
auch Sweet Sorry.
Aber nee, ist
Okay.
gut, dass wir jetzt da sind,
Ja.
weil aus den Benelux, wenn man es zusammenfasst,
Ja.
würde mich Niederlande am meisten reizen. Amsterdam, ja, also da kann man ja ehrlich sein, sowas wie Rotterdam oder so
Kategorisch raus.
fällt da einfach hinter. Amsterdam ist, wenn Niederlande, dann Amsterdam. Ich finde es eine brutal geile Stadt.
Ja, es
Ich
ist
könnte es
wirklich
mir
schön.
auch da vorstellen zu leben.
Ich auch, ich auch. Es wäre, glaube ich, nur vom Stadtbild-Feeling Möglichkeiten, wäre es für mich sogar noch ein Ticken über Wien. Aber
Ja.
die Sprache und dieses ganze Ballzeug lässt mich so ein Ticken bei Wien übertendieren. Ansonsten, wenn du das rausrechnest, finde ich Amsterdam noch besser. Also Amsterdam ist fast die 2 bei mir.
Ja, also Amsterdam ist für mich auf jeden Fall in der Top 5 mit drin.
Ja.
Und dann sind wir ja auch schon eigentlich für nennenswerte Erwähnungen im deutschsprachigen Raum, beziehungsweise im deutschen Raum, Deutsch-Deutschland-Raum. Außer du möchtest, was ich weiß, noch was aus.
Wir machen erst nochmal Deutschland. Ich würde im Nachhinein fast noch München anbringen.
Also willst du erst deinen Schweizer Pick machen oder
Also
dieser
da machen wir kurz
Fremde?
einen Schweizer Pick, dass wir das rum haben. Ich liebe Bern. Ich finde Bern überragend. Traumhaft. Paar Monate da gewesen. Es ist von vorne bis hinten wunderschön. Man muss ein bisschen mit dem Schweizerdeutsch klarkommen. Bernerdeutsch ist jetzt nicht die schönste Deutschform und nicht die am leichtesten zu verstehende Deutschform, aber die blaue Ari, die durchfließt, die kulturellen Möglichkeiten, was du da kostenlos geboten kriegst, der Blick auf die Jungfraukette, die du da hast, wenn du irgendwo in der Stadt stehst, es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Wunderschön, ich liebe Bern. Punkt.
Natürlich als jemand, der nicht da war, jetzt relativ wenig beitragen und kann mich
Ja,
dann auch schwer damit arrangieren, wenn es dann am Ende in den Top 5 landet.
ja.
Aber ich weiß, dass du es für deinen Seelenheil noch anbringen musstest.
Genau. Ich würde es gerne irgendwo in den Top 5 sehen, weil es für mich so die ganz klare 1 ist. Ich kann es nachvollziehen, dass du es nicht nachvollziehen kannst, aber ich muss die Stadt irgendwo in die Top 5 reindrücken, es tut mir leid.
Gut, dann auch mit Blick auf die Uhr, lass uns noch über die Top 5 Anwärter aus Deutschland sprechen. Und ja, ich glaube, wir können beide sagen, dass Berlin es nicht in die 5 schafft.
Glaube ich auch.
Begründung lassen wir mal weg. Wir wollen jetzt nicht noch gegen Ende noch dieses Fass aufmachen.
Ja. Da sind wir einfach zu krass Bayern. Ich würde
Ja.
auch ich würd München kurz halten. Für mich hat München schon Potenzial. Einfach, weil es eine unfassbar schöne Stadt ist und du einfach unfassbar viele Möglichkeiten hast. Auch wenn die Preis-Leistung nicht stimmt.
Nein, aber für mich ist München absoluter Top 5 Anwärter.
Ja.
Städte halt außerhalb Bayerns wird für mich schon schwer. Könnte
Freiburg.
ich mir maximal noch Hamburg vorstellen.
Hamburg, ich bin halt wenig so der richtige Meertyp, ich bin eher so der Bergtyp. Deswegen wäre Hamburg für mich keine Top 5. Ich könnte mir Freiburg vorstellen. Ich fand Freiburg echt schön.
Ja, Freiburg hat was, ja.
Freiburg fand ich gut. Ansonsten Ruhrpott, ich kann es nachvollziehen. Also sonst Köln, die korrektesten Menschen, die ich spontan kennengelernt habe, vom Stadtbild finde ich, ist es nichts. Tut mir leid.
Nee, da will ich nicht leben. Ich könnte mir noch Frankfurt vorstellen, aus rein beruflichen Zwecken,
Ja, nee,
aber ich
Frankfurt
sehe
bin
mich
ich
da
raus.
vom Lebensgefühl her einfach nicht so.
Nee, 0, 0, 0.
Also es ist interessant, ne? Man macht zwar einen auf Globetrotter, aber am Ende kommt es auf Bayern zurück. Warum auch? Naja, weil es halt auch
Warum
einfach wahrscheinlich das beste Bundesland ist, um die
ist
Sünde
das
aufzumachen.
kontrovers?
Ja,
Jetzt schalten alle ab.
jetzt
Lass
kommt
mal.
so mein kurzer Patriotismus. Take jetzt hier hinten raus, was auch okay ist.
Oh.
Ich kann damit absolut leben zu sagen, hey, am Ende möchte ich in Bayern sesshaft bleiben und es hat
Kann ich
auch
auch
absolut
mitleben.
gute Gründe.
Total. Kann ich auch mal mitleben.
Kleiner Zwischen-Rage-Fun Fact, warum zum Fick ist Bremen ein eigenes Bundesland? Was soll das? Wo ist die Berechtigung? Also, wer hat sich das ausgedacht? Da ist eine Stadt mit 100.000 Einwohnern ohne Mehrwert. Und die sagen, okay, Bundesland. Okay, cool.
Ja, ich meine, wenn es nach den Kriterien gibt, ist Berlin auch wirklich nur ein Bundesland, weil sie viele, viele Leute haben. Der Mehrwert ist negativ, objektiv, also.
Richtig. Also, wenn jetzt war, ja, also, das ist mein kurzer Bremen-Take.
Ja.
Bremen werde Teil von Niedersachsen. Das ist auch meine Ermutigung, weil Bremen ist ein unfassbar armes Bundesland, weil Bremen nichts kann. So, also da könnte ich ja München eher verstehen. Und Fun Fact, für Franken gab es schon diverse Male Anträge.
Ja,
Es
habe ich
gibt ja die
mitgekriegt.
Möglichkeit, dass, also es wäre möglich, neue Bundeswehr zu kreieren nach unserer
Ja.
Verfassung, wurde aber niedergeschmettert, weil die Franken ein nicht homogener oder nicht genug homogener und ausgebildeter Volksstamm mit volkswirtschaftlicher Bedeutung sind oder irgendwie so war da dann die Begründung.
Interessant, aber in Niedersachsen und Sachsen sind jetzt dann verschieden genug, oder wie kann ich mir das jetzt vorstellen?
Also da spielen natürlich auch historische Erwägungen eine
Nee,
Rolle, weil wenn es
ja.
nur danach ging, dann gibt es no fucking way, warum Bremen und Hamburg eigene Bundesländer sind.
Ja, klar.
Auch das Saarland, so what the fuck.
Können die Franzosen haben?
Ja, wirklich.
Oh Gott, okay, ich glaube, wir haben es jetzt mit dem Rest von Deutschland verschissen. Das ist ganz kritisch.
Ja,
Den Teil können wir
okay.
hier ausschneiden.
Es ist okay. Dann sind die Zuhörerschaft ist ja 1% aus dem Iran, haben wir festgestellt. Die reicht mir am Ende des Tages. So, also, was können wir noch aus Bayern reinwerfen? Großraum Nürnberg können wir noch reinwerfen.
Ja,
Irgendwas
Nürnberg
bei den
finde
Alpen
ich
unten.
unfassbar hässlich, würde ich rausnehmen. Erlangen ist schön.
Ja.
Isoliert aber wirklich Nürnberg. Sorry, aber ne, machen wir nicht. Fürth kannst du, glaube ich, selber ganz gut beurteilen. Ist jetzt auch eher die Katze gekriegt.
Ja. Und nochmal, wir haben ja gesagt, Städte und von einer gewissen Größe. Und dann läuft es wohl auf München einfach raus.
Ja.
Einen Tipp möchte ich noch zum Abschluss reinbringen und dann ranken wir es aus. Prag.
Nein. Finde ich nicht.
Gut. Ist für mich völlig fein.
Damit lassen wir es auch. Dann eher Budapest. Und da auch nein. Also.
Nee, zum dauerhaften Leben irgendwie nee.
Für mich auch ganz klar Budapest größer Prag, muss ich sagen.
Budapest größer Prag.
Ja, ganz eindeutig bei
Gehe ich
mir.
von der Stadt her mit, wenn es darum geht, hey, wo mache ich einfach jetzt aus Hölle meinen nächsten Städtetrip hin? Kommt,
Auch.
ist mir, glaube ich, in Prag besser aufgehoben. Aber das ist nicht das Thema.
Genau.
Das Thema ist, was sind die 5 schönsten Städte unserer Meinung nach?
Ich würde noch gerne
Und.
London reisen, weil ich fand London super. Und wir haben London noch nicht drin.
Oh, wir haben London vergessen. Aber London. Ah,
Finde ich sehr
wobei.
schön. Ich finde London sehr cool.
London könnte ich mir auch aus beruflichen Gründen gut vorstellen. Das spielt für mich schon eine Rolle.
Also ich meine, für mich ist Großbritannien beruflich keine Option. Außer ich möchte nach Australien, das ist die Zwischenstation. Aber ich finde London
Jetzt wirft
unfassbar
dir hier
schön.
hinten raus noch London um die Ohren.
Ist aber wichtig. London darfst du nicht vergessen, finde ich.
Ja, oh Gott, also für mich hat jetzt London schlagartig Top 5 Charakter, muss ich
Ja,
sagen.
ultra bei mir auch.
Okay, wo können wir ansetzen? Die Frage ist, können wir München auf die 1 packen?
Ich würde erstmal sagen, was sind unsere Top 5 Anwärter, die wir ranken? Das ist jetzt erstmal
So,
die Frage.
also wir
Da würde
hätten,
ich erstmal drauf gehen.
also ich habe jetzt noch im Topf New York, München, Wien, Amsterdam, London, Stockholm. 6 Städte.
Okay, ich würde Stockholm würde ich rausstreichen.
Ja, Stockholm streich ich dann auch raus, wenn am Ende Bern nicht in der Top 5 landet.
Ja,
Weil
okay. Wir streichen Bern und Stockholm der Fairness halber. Und
okay.
dann
Damit
steht
kann
jetzt
ich schon mal gut
bei
leben.
Okay, dann steht jetzt bei mir hier Wien, Amsterdam, München, London, New York. Das wären 5.
So ist es.
Okay. Gut, dann passt es, dann kürzen wir das so raus, dann kann ich damit leben.
Jetzt haben wir beide gesagt, also, ne, ich glaube, jetzt haben wir interessanterweise nur, haben wir auch nur Landeshauptstädte? Tatsächlich. Falsch. Okay, ja, New York ist nicht, aber ist ja
Ja.
dieselbe Größenordnung.
Gut, München ist halt Bundeslandhauptstadt, wenn du das so Landeshauptstadt machst. Das ist halt nicht die
Ja, stimmt.
Bundeshauptstadt.
Stimmt. Ja, vom Königreich Bayern. Naja, gut.
Der Gott
Die
Kaiser macht sich ja
Frage der
stolz.
Fragen. London, meintest, finden wir beide geil, aber hätte jetzt nur ich Aussicht auf einen guten Beruf. Das
Ich wäre
Gleiche
London für die
gilt auch
5.
umgekehrt.
Ich wäre unabhängig vom Beruf her jetzt eigentlich bei London auf der 5, wenn du es mit dem Rest vergleichst.
Okay, dann muss aber für mich
Oder?
zwangsläufig New York auf die 4.
Wäre ich mit? Ja, würde ich mitgehen. New York ist unfassbar geil, glaube ich, auch wieder für 1, 2 Jahre. Aber dauerhaft ist New York, glaube ich,
Ja.
auch einfach anstrengend.
Und dann sind wir bei München, Wien und Amsterdam.
Ja.
Und dann.
Da ist jetzt für mich schwer die Frage, ob man sagen, okay, geht man nach der Wahrscheinlichkeit, dass man da mal landet am Ende? Oder ist es wirklich nach einfach, wie geil ist so das ganze Stadtbild, das Feeling rundherum?
Ja,
Weil
also ich
das.
weiß halt nicht, ob ich praktisch bis an mein Lebensende dann in Amsterdam glücklich wäre. Ja.
Genau, deswegen wäre für mich auch Amsterdam so oder so die 3.
Ja. Amsti.
Also, es ist jetzt so ein bisschen, für mich ist es ein bisschen komisch, weil für mich wäre München jetzt so nicht in die Top 5 reingerutscht, so nach der richtigen Frage. Und Bern wäre auch nicht rausgekürzt. Das ist jetzt, bei mir ist München so ein bisschen einfach Statistik auch.
Ja, also für mich landet jetzt tatsächlich München auf der 1 und Wien auf der 2.
Das ist jetzt die Frage. Für mich sind die beiden gleichwertig. Ich würde München auf die 1 von mir ausgeben, weil München bei mir einfach jetzt näher da dran ist, wo ich gerade bin und wo meine ganzen Freunde sind, wo mein Lebensmittelpunkt ist. Deswegen ist es da wahrscheinlicher. Und Wien ist schon sehr östlich, muss man sagen. Für den deutschen Sprachraum.
Wien hat natürlich trotzdem den schöneren Sprachvibe, aber ich glaube, am Ende sind wir dann, glaube ich...
Ja, hat auch für mich den besseren Kulturvibe, muss ich sagen.
Wir sind dann einfach, glaube ich, Heimscheißer genug, um dann München zu picken.
Boah, ich glaube fast eher bei mir, ja. Also mit Heimscheißer-Faktor wird es am Ende München. Ich glaube aber, dass mir Wien, glaube ich, der Stadt besser gefällt. Insgesamt. Oder neu.
Also was für mich
halt ist, weil ich sehe mich ganz langfristig, sehe ich mich akut nicht in Wien, ich sehe mich auch akut nicht in München, wenn ich ehrlich bin. Aber so wie ich mich kenne, es ist kein schlechter Pick und es wird am Ende noch so kommen.
Also deswegen für mich wäre halt beispielsweise Wien der berufliche Rückschritt im Vergleich zu München und Wien der nur aufgrund des Stadtbilds und da sieht man sich dann vielleicht auch irgendwann dran satt. Und dann geht es auch so um Aspekte wie Freunde, Familie, Nähe,
ja, Integration. Mit dem Faktor ist dann natürlich bei mir auch München auf der 1. Es geht nur so ein bisschen für mich von der ursprünglichen Idee von dem Ranking weg.
Das stimmt, ja.
Also da haben wir uns jetzt ein bisschen entfremdet. So,
Auf jeden Fall, ja.
Ich meine, wenn wir jetzt mal sagen, wir setzen Wien auf die 2 und München auf die 1. So, dann finde ich, passt das Ranking immer noch, wenn man es auf die ursprüngliche Idee bringt. Man könnte nur München rauskürzen. Dann wird nämlich, wenn man es auf die ursprüngliche Idee runterkürzt, wäre für mich München plötzlich komplett raus.
Also wir hätten wahrscheinlich schlauerweise sagen sollen, außerhalb Deutschlands, um nicht den Faktor Heimatsprache, Nähe einzubauen.
Okay. Ich meine, könnte man machen. Dann würde für mich plötzlich Bern auf die 1 rutschen. Das haben wir rausgekürzt.
Aber ich kann nicht aus dem Ranking rausgehen von der Stadt, wo ich nie war, die ohne große städtische Bedeutung jetzt ist. Also da...
Ja, ja.
Dann, ich glaube, wir müssen das Ranking so stehen lassen, akzeptieren die leichte Zweckentfremdung und setzen München auf der 1 in Klammern, sodass...
Ja.
Außer, sodass diesen Faktor rausgerechnet Wien auf der 1 wäre und dann würde Bern von der 6 nachrutschen.
Können wir von mir aus machen.
Gut.
Machen wir so.
Dann dürfen wir uns heute aus der Folge rauskehren, damit, dass wir unser eigenes Ranking ein bisschen gebutschert haben.
Oh ja,
na, okay. Machst du nichts.
Aber trotzdem ein gutes Gespräch, deswegen kann man gut lassen. Bin ich sehr zufrieden.
Absolut. Wir machen unsere Bapper, machen wir auf München drauf. Unsere 100 Stück. Finde ich okay.
Alter.
Und würde auch sagen, dass wir uns damit aus der Folge rauskehren. Ich sage schon mal danke und überlasse dir noch die Ehre des Fun Facts.
Der Fun Fact ist auch bei mir eine persönliche Anekdote. Es ist nämlich tatsächlich in der Medizin möglich, dass du statt selber irgendwie ein bisschen rumzuschneiden, einfach Maden das tote Fleisch wegfuttern lässt. Die kommen dann nicht frei in die Wunde, das war früher mal der Fall. Die kommen inzwischen in so Teebeutelchen, die muss man dann auch gießen, wie es so schön genannt wird. Aber dann arbeiten die für dich. Heißt dann Biosurgery. Finde ich sehr cool. Und mit diesem Fakt wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht. Wenn ihr jetzt ins Bett geht, träumt am besten viel von Maden und ihren tollen Auswirkungen auf die Menschheit. Und damit möchte ich mich auch verabschieden. Es war mir eine absolute Freude. Ich freue mich auf nächste Folge. Wir sehen uns.
Ciao.